Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Das Foto, das eine nordkoreanische Nachrichtenagentur im Juni dieses Jahres veröffentlichte, spricht eine klare Sprache. Es zeigt, wie sich der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un und Russlands Herrscher Wladimir Putin auf einem Flughafen in der Nähe von Pjöngjang innig umarmen. Bei Putins Besuch in der Hauptstadt Nordkoreas blieb es allerdings nicht bei solch freundlichen Gesten. Nordkorea und Russland unterzeichneten ein Verteidigungsabkommen, in dem sie sich gegenseitigen Beistand zusichern. Und einige Monate später wurde klar, wie weitreichend die Kooperation der beiden Diktaturen inzwischen ist. So entsendete Nordkorea eigene Soldaten in die Ukraine, um den russischen Eroberungsfeldzug vor Ort zu unterstützen. In dieser Folge unseres Podcasts wollen wir gemeinsam mit dem Korea-Experten Thomas Yoshimura näher auf die nordkoreanische Außenpolitik schauen. Mit Blick auf Russland, aber auch darüber hinaus. Thomas Yoshimura wird uns verdeutlichen, welche Auswirkungen die jüngsten Schritte Nordkoreas auf das geopolitische Gleichgewicht im Indopazifik haben und inwieweit sie das ohnehin äußerst angespannte Verhältnis zwischen Nordkorea und Südkorea weiter belasten. Und er wird uns sagen, inwieweit er die These einiger Beobachter teilt, dass Nordkorea gemeinsam mit China, Russland und Iran eine sogenannte Achse des Aufruhrs bildet, die die internationale Ordnung nach autoritären Standards umgestalten will. Thomas Yoshimura leitet das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Südkorea. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight. Ich spreche jetzt mit Thomas Yoshimura. Hallo Herr Yoshimura und vielen Dank für Ihre Zeit.
Hallo, vielen Dank, dass wir die Gelegenheit haben zu sprechen.
Herr Yoshimura, lassen Sie uns, wie üblich in unserem Podcast, mit einer kurzen Aufwärmrunde beginnen. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie komplettieren, okay?
Versuchen wir es.
Nordkorea ist ein Land, das
immer wieder verblüfft, aber zunehmend auch erschreckt und beunruhigt.
Das nordkoreanische Regime ist
einzigartig und sicherlich gegen alles gerichtet oder zumindest das Allermeiste, wofür man einstehen sollte.
Nordkoreas Allianz mit Russland ist
potenziell eine klare Verschärfung nochmal der Sicherheitslage und ein Beweis, dass man Sicherheit auch nicht zwischen Weltregionen trennen kann.
Herr Yoshimura, darauf gehen wir gleich sicher noch detaillierter ein. Vor einigen Wochen ging ja die Nachricht um die Welt, dass Nordkorea den russischen Eroberungskrieg in der Ukraine mit eigenen Truppen unterstützt. Wir werden darüber noch im Detail sprechen. Zu Beginn würde ich aber ganz gerne kurz mal ganz allgemein auf die nordkoreanische Außenpolitik schauen. Was treibt die Außenpolitik Pjöngjangs an? Also was muss man mit Blick auf den Charakter des Regimes wissen, um Nordkoreas Agieren auf internationaler Bühne zu verstehen?
Das Regime oder die Herrschaft in Nordkorea ist seit Anfang an fest in der Hand einer Familie, der Kim-Familie mit Kim Il-sung, Kim Jong-il und jetzt Kim Jong-un in dritter Generation. Und das wichtigste Ziel ist der Machterhalt. Das gilt für die Politik im Land, aber auch für das außenpolitische Handeln. Alles andere ist dem letztlich untergeordnet. Das starke Auftreten, Beziehungen zu anderen Ländern, das Nuklearprogramm, die Raketentests, von denen man hört, das alles muss vor dem Hintergrund gesehen werden. Vor Ideologie kommt Machterhalt. Außenpolitik geprägt ist vor allen Dingen durch das Verhältnis mit den Nachbarländern. Mit Südkorea ist Nordkorea im Kriegszustand seit dem Koreakrieg der frühen 50er Jahre. Südkorea ist eine Marionette der USA in den Augen Nordkoreas. Die USA ein weiterer zentraler Feindstaat für Pjöngjang. Und auch schlecht ist das Bild Japans, das als ehemalige Kolonialmacht der Halbinsel, der koreanischen Halbinsel, ganz besonders schlecht dasteht. Traditioneller Verbündeter Nordkoreas ist die Volksrepublik China, die vor allen Dingen auch das Land wirtschaftlich am Leben hält.
Sie haben gesagt, jetzt seit dem Koreakrieg sind Nordkorea und Südkorea in einem Kriegszustand. Vielleicht können Sie das nochmal ganz kurz erklären, weil es ist ja nicht so, dass jetzt der dauerhaft Krieg herrscht, sondern es gibt einen Waffenstillstand.
Genau so ist es. Also 1950 ist der Koreakrieg ausgebrochen. Nordkorea hat Südkorea überfallen. 3 Jahre lang war Krieg und dann kam es zum Waffenstillstand, der nie zu einem Friedensabkommen geführt hat, sondern die beiden Staaten stehen sich immer noch im Kriegszustand gegenüber. Und auf die eine oder andere Weise versucht man den Friedensprozess, einen Wiedervereinigungsprozess voranzutreiben. Ob das ein oder zwei Dinge sind, ist ein wichtiges Thema.
Nordkorea unterstützt Russland, das haben wir hier vielfach gelesen, inzwischen nicht mehr nur mit Munition und Waffen, sondern Russlands Krieg gegen die Ukraine auch mit eigenen Truppen. Es ist das erste Mal, dass Pyongyang Bodentruppen in einen externen Krieg schickt. Welches Kalkül verfolgt das nordkoreanische Regime mit diesem Schritt?
Es ist nicht im Ganzen klar, was Nordkorea letztlich wirklich zurückbekommt von Russland. Sicherlich zurückbekommt, bekommen wird es Nahrungsmittel, aber vor allen Dingen auch Öl, Dinge, die es braucht, wo es auch um eine Art von Diversifizierung von der Handelspartnerschaft mit China geht. Dann sammeln die nordkoreanischen Soldaten Kampferfahrung im Einsatz für Russland. Kampferfahrung, die vielleicht auch Teil der Kriegsvorbereitung wiederum gegenüber Südkorea ist. Und dann ist davon auszugehen, dass es auch um Technologie geht und Unterstützung, die Nordkorea braucht für Satellitenstarts oder aber auch Raketentechnologie, gegebenenfalls sogar für das Nuklearwaffenprogramm.
Und wenn Sie jetzt sagen, Diversifizierung, auch mit Blick auf China, weil das Regime in Pyongyang eben sehr stark von China abhängig ist, wie blickt denn China dann eigentlich auf diese Annäherung zwischen Russland und Nordkorea?
Also ja, die Abhängigkeit ist enorm. 90, 95, vielleicht sogar mehr Prozent des Handels betreibt Nordkorea letztlich dann mit China. Vor allen Dingen in den letzten Jahren, Corona-Stichwort, wäre Nordkorea nicht lebensfähig ohne diesen Austausch und die Unterstützung aus China. Das bedeutet Einfluss für China normalerweise. Und das heißt, wenn Nordkorea und Russland sich annähern, dann ist vielleicht der Einfluss gemindert, den Peking auf Pyongyang haben kann. Das kann eigentlich China nicht gefallen. Es kann China auch nicht gefallen, wenn Nordkorea Unruhe stiftet auf der koreanischen Halbinsel, wenn es gar zum Krieg kommen könnte. Zu weiterer Eskalation in irgendeiner Weise ist das gegen das grundsätzliche Interesse Chinas. Auf der anderen Seite lenkt auch Nordkorea natürlich auch mit dem Bündnis zusammen mit Russland Aufmerksamkeit der USA, der Weltgemeinschaft auf sich und damit weg von China. Insofern ist das ein gespaltenes Interessenbild Chinas und man ist nicht ganz sicher, was denn jetzt wirklich in Peking gedacht wird.
Mit dieser Entsendung nordkoreanischer Truppen in die Ukraine auf Seiten Russlands. Tritt die nordkoreanische Außenpolitik damit in eine neue, offensivere Phase ein? Und wenn ja, was bedeutet das geopolitisch für die Indo-Pazifik-Region?
Also das ist definitiv eine Eskalation, so weitreichend nordkoreanische Soldaten in Europa auftreten zu lassen. Das hätte man sich bis vor kurzem nicht vorstellen können. Insofern ist das eine ganz andere Qualität und damit auch noch eine weitere Eskalationsstufe, die vielleicht auch so gar nicht vorauszusehen war in der Fortsetzung letztlich von dem, was Nordkorea bisher innerhalb der Region, innerhalb der Halbinsel getan hat. Was verknüpft das jetzt? Zum einen die Sicherheit eben Europas und des Indopazifiks. Also der Einfluss ist, dass damit auch der Krieg in der Ukraine gegen die Ukraine, Russlands Angriffskrieg, noch mal näher an Korea und an andere Staaten hier in der Region heranrückt.
Sie sitzen ja selbst in Südkorea. Wie hat man denn da die Nachricht aufgefasst, dass jetzt nordkoreanische Truppen in der Ukraine kämpfen? Und wie reagiert man darauf?
In Südkorea ist die Reaktion entsetzt und stark. Grundsätzlich setzt Südkorea in den letzten Jahren auf Zeichen der Stärke gegenüber Nordkorea, auf Abschreckung, baut eigene Fähigkeiten aus. Da ist so eine Entsendung als Signal der Eskalation, als herausragender Schritt dann auch nochmal besonders stark aufgefasst. Bisher unterstützt Südkorea die Ukraine ganz eindeutig, trägt das Sanktionsregime gegen Russland auch klar mit. Was eine Grenze darstellt, ist die Entsendung von direkte Entsendung von Waffen oder auch Munition, geschweige denn Personal in die Ukraine. Das sind aber Überlegungen, die jetzt zumindest bei der südkoreanischen Regierung laut werden, Waffen direkt zu liefern, sogar Personal zu entsenden.
Also was meinen Sie mit Personal entsenden? Da geht es ja wahrscheinlich nicht um Truppen.
Nein, da geht es um Spezialpersonal, um Informationen auszuwerten, Informationen schneller zu teilen und zu wissen, wie viele Soldaten werden jetzt, welches Material wird von Nordkorea aus tatsächlich in die Richtung der ukrainischen Front geliefert und was wird dann tatsächlich damit gemacht? Wie sind die Perspektiven? Darüber wird mehr gesprochen. Das ist eine klare Reaktion in Südkorea.
Herr Yoshimura, nun waren die Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea ja schon vor dieser Entsendung nordkoreanischer Truppen in die Ukraine in einer höchst angespannten Phase. Das zeigte sich an nordkoreanischen Raketentests und dem Atomprogramm, aber auch zum Beispiel daran, dass Kim Jong-un Südkorea zum Hauptfeind erklärt und das Ziel der Wiedervereinigung, das auch Sie ja schon angesprochen haben, offiziell ad acta gelegt hat. Im Oktober sprengte Nordkorea laut Berichten sogar Teile der Straßen und Schienen, die Nord- und Südkorea verbinden. Beobachter sprachen daher schon vor dieser Truppenentsendung davon, dass sich die Beziehung zwischen den beiden Ländern auf dem tiefsten Punkt seit dem Koreakrieg befänden. Sie haben gesagt, die Situation hat sich nun nochmal verschärft. Wie groß schätzen Sie denn das Risiko einer richtigen Eskalation auf der koreanischen Halbinsel ein?
Tatsächlich ja. Ich glaube, die ernste Beurteilung der Lage auch schon vor der Entsendung der nordkoreanischen Soldaten trifft zu. Denn es geht nicht einfach nur um reine Rhetorik, wenn das Ziel der Wiedervereinigung aufgegeben wurde, sondern Nordkorea spricht auch immer mehr eben von Kriegsvorbereitungen, die konkret getroffen werden. Das Problem dabei ist, wenn man in diese starke Rhetorik auch für nordkoreanische Verhältnisse immer weiter hineingeht und Kim Jong-un natürlich auch gegenüber der eigenen Bevölkerung Erwartungen letztlich dann weg, dass da etwas passiert, dann kommt man da sehr schwierig wieder raus. Jetzt ist noch nicht ganz deutlich, wie viel die nordkoreanische Bevölkerung zum Beispiel schon über die Beteiligung in der Ukraine weiß. Das ist noch gegebenenfalls wenig, aber auch diese Information dringt ja durch. Das sind alles Zeichen, da kann man dann nicht einfach wieder zurückgehen. Das heißt, das Eskalationsrisiko ist sehr, sehr hoch. Wenn jetzt die Wahl von Donald Trump in Washington dazukommt, was ohnehin immer bestimmte Signale hervorruft aus Nordkorea, um nach Aufmerksamkeit zu suchen, dann könnte bei der Amtseinführung oder wenn jetzt tatsächlich auch wieder Versuche unternommen werden, da Nordkorea ranzutreten, auch wieder alte Dynamik von Stärkung Verhandlungspositionen dazu führen, dass es tatsächlich handfeste Eskalationen gibt. Sei es an der Seegrenze etwa zwischen Nord- und Südkorea oder halt einfach nur durch noch mehr Signale auf dem Feld Ukraine.
Was wäre denn jetzt wichtig, um so eine Eskalation zu verhindern?
Man muss sich bemühen zu verstehen, was Nordkorea aus Russland bekommt, was dann vielleicht nochmal verhindert werden kann. Letztlich ist ein großer Schaden auch schon entstanden gewesen durch russische Unterstützung beim Auslaufen lassen des UN-Sanktionsregimes bzw. der Überwachung des Sanktionsregimes gegen Nordkorea. Da also auch wieder zu stärken, zu schauen, dass man versteht, wie China die Sache sieht und mit China vielleicht auch darüber spricht, wo die Grenzen auch da klar gezogen werden müssen, damit nicht zu viel Eskalation aus diesem Verhältnis herauskommt.
Das ist vielleicht so eine kleine Hoffnung, weil Sie haben am Anfang gesagt, China hat eigentlich kein Interesse an einer Eskalation. Und da China ja nun in Nordkorea über großen, sehr, sehr großen Einfluss verfügt, ist das vielleicht so ein Hebel, mit dem man dafür sorgen könnte, dass der Konflikt nicht völlig eskaliert?
Die Hoffnung ist eine kleine Hoffnung, aber eine kleine Hoffnung. Denn letztlich ist, solange sich die Verschärfung jetzt in Europa abspielt und noch nicht dazu führt, dass jetzt ein weiterer Kernwaffentest auf der koreanischen Halbinsel durchgeführt wird, sich gar Südkorea dagegen dann neu positioniert, was manche Festlegungen wie Waffenlieferungen oder auch eigene Kernwaffen anbelangt, solange könnte es sein, dass China das auch laufen lässt und dann noch relativ wenig Möglichkeit besteht, das zu einem Hebel zu machen. Und der Einfluss, von dem Sie sprechen, der sinkt halt auch tatsächlich. Wenn Russland auch China für Nordkorea nicht ersetzen kann, dann gibt es aber zumindest dadurch weniger Möglichkeiten, auch für Peking Einfluss zu nehmen.
Jetzt sind wir schon bei diesem Beziehungsdreieck sozusagen, was wir dann gleich zu einem Viereck machen, zwischen China, Russland, Nordkorea und dann eben als vierte Macht Iran. Diese Verbindung, die ist ja immer wieder bei Experten Thema. Im Mai dieses Jahres ist in der renommierten Zeitschrift Foreign Affairs ein Artikel mit dem Titel The Axis of Upheaval erschienen, was sich mit die Achse des Aufruhrs übersetzen lässt. Und die These ist darin eben, dass China, Russland, Iran und Nordkorea eine anti-westliche Verbindung bilden, die das gemeinsame Ziel hat, die von den USA geprägte internationale Ordnung zu beseitigen. Teilen Sie diese Einschätzung? Ist Nordkorea Teil einer autoritären Achse, der es um die aktive Veränderung des internationalen Systems geht?
Also ich glaube, Begriffe wie Achse, gar von Allianzen zu sprechen, das kann auch ein Schritt zu weit sein, selbst wenn man sich jetzt anschaut, was zwischen Russland und Nordkorea entstanden ist, dann ist es ein Verteidigungspakt, aber ist es schon auch die gleiche Qualität wie das, was wir normalerweise mit Allianzen beschreiben? Wie stark ist denn wirklich die Gemeinsamkeit? Auf welcher Basis ist das denn alles aufgebaut? Und wenn man das dann erst recht auf den Viererkreis erweitert, dann ist die Gemeinsamkeit tatsächlich nur ein Interesse daran, die Weltordnung zu verändern, beziehungsweise gerade den Einfluss, den überragenden Einfluss der USA zu mindern. Aber die Gemeinsamkeiten reichen auch nicht allzu weit. Wenn ich also das Verhältnis dann wieder nehme zwischen China und Nordkorea, dann ist das auch von viel Misstrauen, gar Feindseligkeit geprägt. Auch Russland und Nordkorea ist eine Zweckgemeinschaft. Was passiert, wenn der Krieg in der Ukraine gegen die Ukraine auf die eine oder andere Art endet und Nordkorea weniger wichtig ist für russische Interessen? Das ist interessengeleitet und damit vielleicht nicht ganz so solide, was ein bisschen Licht ans Ende des Tunnels bringt, wenn man versuchen kann, da eben drauf anzusetzen und zu schauen, wie kann man das auch instabiler werden lassen, statt dass es sich zusehends zusammenzieht, weil das gemeinsame Interesse, kurzzeitig wie es sein mag, dann doch zusammenbringt, was besser nicht zusammengehört.
Nun kehrt Donald Trump bekanntlich ins Weiße Haus zurück. In seiner ersten Amtszeit hat er den Versuch unternommen, einen Deal mit Nordkorea zu schließen, der aber schließlich scheiterte. Was glauben Sie, wie wird eine Trump 2.0-Regierung gegenüber Nordkorea agieren? Und welches westliche Vorgehen insgesamt wäre aus Ihrer Sicht sinnvoll?
Die Frage ist sehr, sehr wichtig, wie die dann zweite Trump-Regierung mit Nordkorea umgehen wird. Aus der Sicht Südkoreas jetzt allem voran. Es besteht eine gewisse Unsicherheit, wie glaube ich bei vielem, was die Trump-Regierung und insbesondere die Außenpolitik einer Trump-Regierung anbelangt. Erste Anzeichen und erste Äußerungen des Präsidenten Trump selber und seiner Berater, auch jetzt im Sicherheitsbereich und bezogen auf Korea, deuten darauf hin, dass er anknüpfen möchte an einen direkten Kontakt auch mit Kim Jong-un. Also etwas fortsetzt, was er erstmalig und in einem Bruch mit vielem ausprobiert hat während seiner ersten Amtszeit. Das in der Umsetzung dann aber katastrophal gescheitert ist auch und Auswirkungen auch auf Nordkorea hatte, was eine Enttäuschung bedeutete in Pyongyang. Das Scheitern des Gipfels zwischen Trump und Kim hat zu einer Enttäuschung geführt. Das heißt, ein einfaches Wiederholen, ein einfaches Weitermachen würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Also ist auch da nicht ganz klar, wie sich das denn wirklich darstellen soll, was Trump machen möchte. Auf jeden Fall führt das alles zu sehr viel Unsicherheit, zu sehr viel Eindruck von Unzuverlässigkeit und Planbarkeit. Und was helfen würde, wäre klarere Planbarkeit, klarere Signale, mehr Abstimmungen auch, das fortzusetzen, was in den letzten Jahren klar passiert ist zwischen den USA, Südkorea, aber auch anderen Alliierten hier in der Region, auch in Bezug auf die Nordkorea-Politik, nicht von einem Tag auf den anderen Neues auszuprobieren, sondern zu schauen, was sind die Interessen in Seoul, in Tokio, auch in Peking, bevor man an Nordkorea dann herantritt mit Vorschlägen oder Annäherungsversuchen, die ausgenutzt werden, um einen Keil zwischen die Partner zu treiben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Wenn Sie sagen jetzt die südkoreanischen Interessen, was sind denn die südkoreanischen Interessen oder beziehungsweise wie blickt man in Südkorea auf eine mögliche Entspannung der Situation? Also was wird da diskutiert?
Im Moment wird nicht viel Entspannung diskutiert, sondern Südkorea hat sich im Moment klar auf den Kurs der Stärke und von Abschreckung gestellt. Wenn es da sozusagen auf das Abstellgleis geschoben wird und an Südkorea vorbei dann ein kompletter Politikwechsel stattfindet, dann ist es erstmal schwierig für auch die Allianz zwischen Südkorea und Washington. Also das hätte schlechte Auswirkungen. Was passieren muss, ist eben zu schauen, dass man es mit einbildet und gemeinsam überlegt, wie soll denn eine Veränderung stattfinden. Das auch vor allen Dingen ein Interesse daran besteht, nicht den Kernwaffenstatus, den Nuklearstatus Nordkoreas einfach anzuerkennen, was eine Sorge wäre, das als Verhandlungsmasse sozusagen zu schnell auch einzusetzen, zu viel zu geben, sondern stattdessen das Ziel jedenfalls zu halten, einer Denuklearisierung auch vor allen Dingen Nordkoreas, das ist die Formulierung, auch zu schauen, dass die Verteidigungsverpflichtung der USA eben deutlich bleibt, dass nicht etwa amerikanische Truppen, von denen wir 28.000 in Südkorea haben, reduziert werden, um damit Kim Jong-un einen Gefallen zu tun. Solche Schritte wären ganz klar gegen südkoreanische Sicherheitsinteressen.
Also eine schwierige und angespannte Situation und auch in Südkorea viel Ungewissheit.
Absolut. Eine ganz entscheidende Phase im Moment wieder und eben aber auch ein Moment, in dem Südkorea klar zum näheren Partner nochmal auch natürlich für Europa wird, denn auch das südkoreanische Interesse wächst natürlich, sich die russische Interessenlage sozusagen mit anzuschauen und zu überlegen, was man da auch gemeinsam gegen zwei Risiken oder zwei Risikofaktoren Nordkorea und Russland gemeinsam tun kann.
Herr Yoshimura, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.